Und herzlich willkommen im buddhistischen Zentrum der Karmakachu-Linie. Wir sind ein tibetisch-buddhistisches Zentrum, deswegen sind unsere Wände so bunt behangen. Wenn wir ein Zen-Zentrum wären, dann wäre hier alles leer. Das ist so, weil die auf die Leerheit des Geistes meditieren und tibetische buddhistische Traditionen meditieren auf die Fülle im Geist, auf seine Möglichkeiten, seine Qualitäten. Und deswegen ist es hier so bunt. Was man noch alles über uns wissen kann, steht auf unserer Homepage www.buddhistisches-zentrum-freiburg.de oder dem Flyer, der ausliegt. Und da steht auch drin, was es hier alles gibt. Jeden Abend ist hier Meditation, und zwar so die verschiedenen, die es im tibetischen Buddhismus gibt. Und wir haben ab und zu Lamas zu Besuch, eigentlich ziemlich häufig sogar die nächste Zeit. Und da wäre der nächste schon am letzten Wochenende im April, der Lama Drime. Das ist ein Schüler von Lama Genri Rinpoche, der freundliche Herr, der da so aus dem Bild raus lächelt. Das war ein ganz großer, Menschheitslehrer, der hat so 30 Jahre in tibetischen Höhlen gesessen, wurde dann in den Westen geschickt und hat hier sozusagen selber ein Buddha, lauter Nachwuchsbuddhas versucht zu unterrichten. Und das sind die Lamas, die hier ins Zentrum kommen. Und der nächste kommt am 28.04. an dem Wochenende, gibt freitags einen Einführungsabend und dann Samstag, Sonntag geht es um das Netzwerk der buddhistischen Begriffe. Ich gebe das mal rum, es reicht jetzt nicht, dass jeder eins mitnimmt, aber findet man auch auf der Homepage. Aber wer jetzt so das Wort Lama gehört hat und so ein heißes Brennen im Herzen spürt oder das freundliche Gesicht von Lama Drime sieht und denkt, wow, den kenne ich, darf es dann mitnehmen und sonst findet man es auf der Homepage. Ich gebe es mal rum. Bitte. Soweit die Vorbemerkung, inzwischen haben wir dann jetzt tatsächlich Schlag 8 Uhr, dann können wir jetzt offiziell anfangen. Ganz herzlich willkommen, der Johannes, der mit mir den Abend immer bestreitet, aber vor allem heute Abend unser Gast, der Matthias Bräuning. Ganz herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir kennen uns schon lange, wir haben nämlich über Buddhismus und Physik bei uns im Staufen auf dem Sofa vor 20 Jahren schon philosophiert. Und deswegen kam ich auf ihn, weil er hat Physik studiert. Und hat auch lange mit physikalischen Konzepten wissenschaftlich gearbeitet. Aber wahrscheinlich sagst du am besten selber, damit ich nicht zu viel Falsches sage, weil so sehr begleite ich gar nicht deine berufliche Laufbahn. Das ist vielleicht nicht unbewusst.
Jetzt gleich?
Ja, jetzt gleich.
Also herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch, hier also mit den beiden Freunden mal zusammenzusitzen. Und ich fühle mich gerade ein bisschen demütig Lama Genden gegenüber, den ich kennenlernen durfte und der, vor dem ich öfter saß und der jetzt da auf mich herunterschaut. Und ja, jetzt also hier so in der Mitte zu sitzen, macht mich schon ein bisschen demütig ihm gegenüber. Ja, ich heiße Matthias Bräunig, ich bin Physiker und arbeite heute aber an der Uniklinik in Freiburg, gar nicht weit von hier. Und zwar in einer Klinik für psychosomatische Medizin. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja, was macht ein Physiker in der Medizin oder in der Psychologie? Und das will ich vielleicht mit ein paar Worten beschreiben, wie ich dazu gekommen bin. Tatsächlich bin ich da eigentlich ganz gut aufgehoben, obwohl ich eben mit Ärzten und Psychologen hauptsächlich zu tun habe. Also ich habe Physik studiert in Berlin an der Technischen Universität und dann später an der Freien Universität und habe mich damals in Kern- und Elementarteilchenphysik spezialisiert. Der Grund, dass ich zu diesem Spezialgebiet gekommen bin, war eigentlich mein damaliger Professor, der mir relativ früh in meiner Studienlaufbahn eine Diplomarbeit angeboten hat zur Schwerionenphysik. Hallo. Und Schwerionen sind im Grunde Atomkerne, mit denen man Streuversuche gemacht hat. Das heißt, man hat die aneinander vorbeifliegen lassen und die wurden dann abgelenkt und aus den Ablenkungen hat man dann auf die inneren Eigenschaften dieser Atomkerne schließen können. Und das hat mir viel Spaß gemacht und das war sozusagen die Abrundung sozusagen meines eher theoretischen Wissens, denn dann bin ich in die Experimentalphysik eingestiegen und habe dort im Hahn-Meitner-Institut in Berlin Experimente gemacht und bin dann anschließend nach Frankreich gegangen, war 1,5 Jahre in Frankreich in verschiedenen Instituten, in Grenoble und in Paris. Und nach meiner Zeit dann in Frankreich habe ich mein Diplom abgeschlossen in Berlin und bin nach Freiburg gezogen. Und hier in Freiburg habe ich dann hier an der Universität in der Physik gearbeitet und natürlich in der Elementarteilchenphysik weitergearbeitet. Ihr habt vielleicht gehört von dem DESY in Hamburg, das ist das deutsche Elektronensynchrotron, eine Anlage, mit der man Atomkerne sozusagen mikroskopieren kann. Da lässt man Elektronen im Kreis rumfliegen und lässt sie dann halt auf Atomkerne treffen und schaut sich deren inneren Aufbau an. Und in diesem Institut habe ich also damals gearbeitet und ein Lichteichsystem für diesen riesigen Detektor mitgebaut. Das waren Kollaborationen, kann man sich vorstellen, so von 200, 300, manchmal 400 Mitarbeitern, die alle an einem Experiment gearbeitet haben. Und dann folgte eigentlich eine Phase, Michael hat es schon angesprochen, also wir haben auf seiner Couch über Physik und Buddhismus gesprochen. Mein Interesse für Buddhismus geht eigentlich fast vor meine Physikerzeit zurück, aber so richtig in Schwung kam das eigentlich erst durch eine Begegnung mit dem Dalai Lama in Berlin. Und so habe ich mich dann irgendwie nachdem ich hier so ein bisschen gesettelt war in Freiburg, dann doch intensiver mit Buddhismus auseinandergesetzt und Lama Gendun in der Zeit getroffen. Und vor allem, was für mich eigentlich, glaube ich, so eine recht prägende Erfahrung war, war relativ viel praktische Erfahrung mit Yoga und Meditation gemacht. Und das war einerseits ein guter Ausgleich eigentlich für diese eher intellektuelle Arbeit in der Physik, zum anderen aber auch ein Weg, Zugänge zu Wissen zu erlangen, die mir vorher irgendwie verschlossen schienen. Und die sich dann aber, wie sich herausgestellt hat, mit der Physik ganz gut ergänzt haben. Und so habe ich so ein bisschen beide Seiten gehabt.
Das wäre jetzt auch nämlich schon die erste spannende Frage, weil Buddhismus und Physik behaupten ja beide, über ein Wissen zu verfügen. Beide behaupten, das sei jetzt nicht mehr ein geoffenbartes Wissen, sondern ein Wissen, das mit Erfahrung übereinstimmt. Und jetzt ist es aber so eine Sache mit dem Wissen, was weiß man denn sicher? Man könnte die Geschichte der Wissenschaft schreiben als Geschichte der Irrtümer. Das Wissen von heute, der Irrtum von morgen. Und als Buddhisten haben wir da die komfortable Lage, dass wir alles das, was mit Buddhismus übereinstimmt, sagen wir Haken dran. Ja, da stimmt Buddhismus mit Wissenschaft überein. Und da, wo vielleicht mal was nicht übereinstimmt, da können wir dann leicht sagen, naja, da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, es kommt aber noch. Das wäre jetzt ein bisschen einfach. Mhm. Und deswegen die spannende Frage, so die Art, wie kommt man denn zu etwas, auf das man sich verlassen kann, in der Physik und im Buddhismus, dass wir da vielleicht mal gucken, so bevor wir die beiden so mal miteinander ins Gespräch bringen, auf was kann man sich denn verlassen und warum kann man sich darauf verlassen?
Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, alles, was wir wissen können, wissen wir durch Gedanken, ja, mal so grob gesprochen. Das heißt, das, was uns unsere Gedanken über unsere Sinneserfahrungen mitteilen, ja. Und das ist in der Physik auch nicht anders. Der Buddhismus, glaube ich, hat tatsächlich auch etwas mit Offenbarung zu tun, weil wir in der Lage sind, durch direkte Wahrnehmung in Gedanken hineinzuschauen. Oder wir können sozusagen die Natur der Gedanken anschauen durch Geistestraining und eine bestimmte Art der yogischen Wahrnehmung. Diese yogische Wahrnehmung haben wir in der Physik nicht. Ja, das heißt, wir müssen pragmatisch mit dem leben, was uns die Gedanken sagen oder die Gedanken, die wir uns über das Erfahrene machen. Und ich würde sagen, dass die Physik sich nicht so sehr um den gegenwärtigen Augenblick, den gegenwärtigen Moment kümmert, sondern eher um das, was man in Zukunft erwarten kann aus dem, was wir in der Vergangenheit erfahren haben.
Hypothesen.
Hypothesen und Experiment. Ja. Das Wort Experiment hat ja auch etwas mit Experimentieren und Erfahren zu tun. Ja. Also Empirische steckt ja eigentlich in dem Experiment drin. Und ein Experiment durchzuführen heißt im Prinzip eine Erfahrung zu machen, aber eben nicht eine zufällige oder Alltagserfahrung, sondern eine sehr zugeschnittene, designte, experimentell zugeschnittene Erfahrung. Das heißt, also wenn du danach fragst, wie weiß man denn etwas in der Physik, dann dadurch, dass man aus dem, was man bisher meint, verstanden zu haben, neue Fragestellungen formuliert und die dann experimentell überprüft. Und das tut man anders, als man das vielleicht im Alltag täte, nämlich auf eine strengere, diszipliniertere und systematischere Art und Weise.
Also wir kennen ja im System der buddhistischen Erkenntnistheorie, hatten wir noch nicht in den Dienstagskursen, aber wir hatten ein Modell dieser Tantrika-Schule, wo wir gesagt haben, es gibt die Ebene der Konzepte, also der Gedanken, der Hypothesen, der Theorien. Es gibt die Ebene der Funktion der Phänomene und unserer Wahrnehmung dieser Funktion der Phänomene. Also die unmittelbare sinnliche Erfahrung. Und dann gibt es aber noch darunter die Ebene, die Tatsache von Erfahrung selbst, was du yogische Erfahrung genannt hast, oder was wir nennen so diese Tatsache von Gewahrsein in jedem Augenblick, womit sich die Physik überhaupt nicht auseinandersetzt, aber was für uns als Buddhisten natürlich der Schlüssel zu allem ist. Mhm. Und auf der Ebene funktionierenden Phänomene, da könnte man ja jetzt mal so genauer gucken. Die Aussage aus der buddhistischen Sichtweise ist, diese Phänomene haben keine Eigennatur. Die sind zusammengesetzt, die werden auseinanderfallen, die sind bedingt, die entstehen aufgrund von Ursachen und Bedingungen, aber sie haben keine Eigennatur. Und das ist ja auch der Untertitel des Abends, Leerheit der Phänomene, Fragezeichen. Ist es was, wo man als Physiker grüne Punkte im Gesicht kriegt, oder ist es, wo man sagt, ja klar?
Ich glaube nicht, dass man da ja klar sagt. Also ich denke, ein direktes Äquivalent in der Physik gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und ich glaube, erst im Vollzug des Forschens und Nachdenkens und Experimentierens kann einem so eine Erfahrung vielleicht dämmern, die dadurch zustande kommt, dass man vielleicht eher den Beobachter selbst in Betracht nimmt, weil der läuft ja immer mit. Ja? Mhm. Grundsätzlich haben wir als Physiker die Vorstellung, dass die Welt auch gut ohne uns klarkommt und unsere Eigenschaften als Beobachtende überhaupt nicht in unsere Beschreibung eingehen. Mhm. Ja? Also wir beschreiben sozusagen eine objektive Welt, wie sie sich vor uns ausbreitet. Ja? Und diese objektive Welt wird in unseren Ideen abgebildet. Mhm. Das heißt, wir bilden Ideen über Beobachtetes.
Und das Elektron.
Das Elektron, ja, obwohl noch niemand ein Elektron gesehen hat. Aber wir haben Konzepte gebildet darüber, was wir in Experimenten zustande gebracht haben.
Ist man sich darüber klar, dass das Elektron nur ein Konzept ist, oder glaubt die Physik, kann ja nichts glauben, glauben die Physiker oder glauben die meisten Physiker, dass es die Elektronen wirklich, wirklich gibt?
Die Frage stellt sich, glaube ich, nicht. Also, wenn das Konzept funktioniert, dann gibt es das.
Dann arbeitet man damit.
Ja, dann arbeitet man damit. Ja. Und man kann eine Elektronenstrahlröhre bauen und kann früher hatten wir ja noch die Röhrenfernseher, ja, kann Röhrenfernseher damit bauen, ja. Also das funktioniert alles wunderbar, ja. Und das, was man dabei hervorbringt und verwendet, sind Elektronen.
Da sind wir auf der Ebene der funktionierenden Phänomene, so heißt es ja da in der buddhistischen Philosophie. Also die haben sozusagen bedingte Eigenschaften, mit denen kann man arbeiten. Also in eine Vase kann man Wasser füllen, in das Konzept einer Vase nicht, aber die physisch wahrnehmbare Vase kann man benutzen und da wären die Elektronen auch sowas. Also man hat irgendein funktionierendes Phänomen, man macht sich ein Bild davon, klebt das Label Elektron drauf, aber wenn man so einigermaßen die Funktionalität verstanden hat, kann man damit was machen.
Dann kann man damit was machen und ursprünglich geht es auch um Machen. Ja? Mhm. Also wenn wir mal sehen, wie Physik entstanden ist in der Renaissance, dann sind Leute wie Newton und Kepler diejenigen gewesen, die Phänomene aus ganz verschiedenen Phänomenbereichen mit einem Erklärungsprinzip zusammengefasst haben. Ja? Das heißt, man konnte plötzlich die Bewegung von Planeten um die Sonne mit einem selben Erklärungsprinzip erklären wie den Apfel, der vom Baum fällt. Ja? Mhm. Und hat damit ein Konzept erschaffen, was in vielen Bereichen anwendbar war. Und schließlich konnte man damit Kanonen bauen und den Flug einer Kanonenkugel berechnen und die genauer ins Ziel steuern. Ja? Also das hat funktioniert. Mhm. Ja? Und so hat man das Konzept ausgeweitet und übertragen auf im Grunde die Bewegungen von Massen.
Ja, das ist, so hat man ja angefangen, die mechanistische Physik, genau. Und dann kam ja gerade beim Elektron, deswegen habe ich das Beispiel gewählt, ich glaube in den 20er Jahren war es die Entdeckung, hoch, man kann es gar nicht fassen. Also das, man kennt entweder den Ort oder die Geschwindigkeit und dann kamen ja später so aufregende Schlussfolgerungen daraus, die Welt besteht ja gar nicht aus wirklich vorhandenen Teilchen, die man hernehmen und anfassen kann, sondern da kamen ja alle möglichen wilden Theorien, Schwingungen oder Strings oder was nicht alles. Friedrich Capra mit seinem Buch da, die Vorsicht, wer Physik treibt, da verändert sich der Geist oder sowas. Ne? Also, welche, wie soll man sagen, also diese Idee der Leerheit der Phänomene, die wir im Buddhismus von Nagarjuna kennen, dass da kein Ding für sich existiert und eine Eigennatur hat, die scheint sich ja in dieser Flüchtigkeit des Elektrons zu bestätigen.
Würde ich widersprechen, würde ich nicht so sagen. Ja. Mhm. Also was die klassische Physik oder die mechanistische Physik, das beinhaltet auch sowas wie statistische Physik, Wärmelehre, auch der Elektromagnetismus, der weit vor der Quantenphysik schon bekannt war, da ging man eigentlich immer von einer Bestimmtheit der Welt aus, auch wenn man es nicht unbedingt immer explizit gesagt hat. Aber dieses Bestimmtheitsaxiom gab es eigentlich in der Physik immer so, die Annahme, dass die Dinge, mit denen man sich in der Physik befasst, genaue Werte haben. Ja? Mhm. Genau, beliebig genau bestimmbar sind. Ja? Das ging in der Renaissance sogar so weit, dass man so Fantasien hatte, wenn man alle Bewegungsgrößen des Universums kennt, dann läuft die Welt deterministisch ab wie ein Uhrwerk. Ja, und man müsste einfach nur diesen Gottesblick haben, mit dem man das alles kennt. Ja.
Also der Datensatz muss nur groß genug sein und dann weiß man, was in 200 Jahren passiert.
Genau, und damit hat die Physik ja also mindestens 200 Jahre lang gut funktioniert. Mhm. Bis man aber in den Betrachtungen dessen, womit sich die Physik beschäftigt hat, also das war Ende des 19. Jahrhunderts, dann war die Dampfmaschine beispielsweise bereits erfunden und man hat sich mit thermodynamischen Dingen beschäftigt, dann hat man gewisse Widersprüche gefunden und hat gemerkt, dass es gab so ein gewisses Unbehagen mit der bis dato vorhandenen Physik und hat dann zuerst an den Strahlungsgesetzen, ja, also den Gesetzen, in denen man die Strahlungsintensität eines Schwarzkörperstrahlers messen konnte, also quasi Temperatur und man nannte das spezifische Wärme in der Physik, ja, wie die von der Wellenlänge abhängt. Da gab es Widersprüche, ja, und es gab, ich weiß nicht, für diejenigen von euch, die das vielleicht kennen, gab es unterschiedliche Beschreibungen für dieses Phänomen und es gab Widersprüche, die man eigentlich nur klären konnte, nachdem man, und das hatte dann Max Planck um die Jahrhundertwende etwa eingeführt, ein Wirkungsquantum, also eine neue Naturkonstante einführen musste, um damit ein Strahlungsgesetz schreiben zu können, was tatsächlich den experimentellen Erfahrungen entsprach. Und damit kam man dann eigentlich in vielen anderen Bereichen, also in der statistischen Physik, in der Atomphysik, wo man dann angefangen hat, die Lichtspektren des Wasserstoffatoms zum Beispiel genauer zu verstehen, den Aufbau des Atoms zu verstehen und so weiter. Da kam man dann also zu einem tieferen Verständnis, dass dieses Wirkungsquantum, was man in der Strahlungstheorie gefunden hat, eine weit größere Rolle spielt in der Naturbeschreibung. Und dann kam man weg von diesem Bestimmtheitsaxiom der Vorstellung, dass die Bewegungsgrößen alle genaue, scharfe Werte haben. Ja? Und dann ist das später gefasst worden als Unbestimmtheitsrelation, also als eine Relation, dass bestimmte sogenannte konjugierte Größen nicht gleichzeitig beliebig genau gemessen werden können. Ja? Und aber darin jetzt eine Leerheit zu vermuten oder zu sehen, halte ich für gewagt und ich würde die Brücke jetzt auch an der Stelle nicht zum Buddhismus schlagen. Ja. Was ich jetzt interessant finde und vielleicht ganz anders, als du es jetzt angedacht hast, das ist tatsächlich, wenn man ins Mikroskopische guckt, also in die Welt der Elementarteilchen, dann stimmt eigentlich diese Vorstellung von einem Teilchen als eine Art Körnchen oder sowas, einem letztendlichen Ding, das existiert nicht. Ja? Und wenn man sich jetzt so große Experimente wie zum Beispiel im CERN in der Schweiz, in Genf anguckt, was die dort als Teilchen, ihr habt das von gehört vielleicht von dem Higgs-Teilchen, ja, was man jetzt vor ein paar Jahren nachgewiesen hat, dann spricht man da immer von Wirkungsquerschnitt. Ja? Das heißt, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, als ob man mit einer Nadel in einen Sack mit Murmeln reinpiekst. Ja? Und wenn die Nadel eben da auf etwas trifft, wo die Nadel etwas abgelenkt wird, ja, dann ist da etwas, was einen Wirkungsquerschnitt hat. Ja? Und dieser Wirkungsquerschnitt wird dann quasi als Teilchen bezeichnet. Ja. Und darüber gibt es theoretische Vorhersagen und die haben sich bisher eigentlich immer mit Hilfe der Quantenphysik glänzend bestätigt. Ja.
An der Stelle würde ich gerne mal einhaken. Ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, was du auch gesagt hast, dass man zwischen der klassischen Physik und der, weiß ich, wie die jetzt genannt wird, also der modernen oder neuen Physik jetzt im 20. Jahrhundert unterscheidet. Und zwar grundlegend unterscheidet. Also es hat sich vor allem in dieser Jahrhundertwende um 1900 bis Ende 20er Jahre hat sich ja ein tiefgreifender Wandel der ganzen abendländischen Physik vollzogen. Und die Grundlage dafür ist eine philosophische Grundlage. Und zwar die klassische alte Physik beruht eben auf dem Konzept der Substanz. Ja? Substanz heißt, jetzt habe ich leider vergessen, ich wollte mitbringen, so eine Glaskugel. Substanz ist ein philosophisches Konzept, das zum ersten Mal auftaucht bei Parmenides, dann also vor 2500 Jahren, dann bei Platon und dann bei Aristoteles. Aristoteles vor allem hat diesen Begriff Substanz geschaffen. Er hieß griechisch Usia und lateinisch Substantia. Und das gleiche ist Essenz, ist dasselbe Wort. Oder Deutsch Wesen. Und eine Substanz ist etwas, so ist es definiert, als ein Etwas, das immer existiert und unveränderlich existiert und immer mit sich selbst identisch ist. Ja? Also es bleibt immer gleich. Deswegen ist es eine Substanz, es ist etwas Dauerhaftes, Beständiges. Und weil es beständig ist, muss es auch eine Grenze haben, ja? Damit es mit sich identisch sein kann. Etwas, was keine Grenze hat, das ist diffus, das ist Nebel. Ja? Das kann dann auch nicht beständig sein. Also es muss eine Grenze haben. Und dann haben wir genau das, nämlich ein Teilchen. Oder ein Teil oder ein Ding oder eine Glaskugel letztendlich. Oder überhaupt eine Kugel, egal ob es aus Glas. Glas sage ich jetzt nur, weil die Glaskugel durchsichtig ist. Man sieht keine Unterschiede. Und exakt so hat vor 2500 Jahren der Philosoph Parmenides in Süditalien damals das definiert, was er dann das Sein nannte. Also diese Substanz ist identisch mit dem, was ist. Ja? Und das, was keine Substanz hat, ist für ihn auch nicht. Also war die ganze Physik von daher geprägt und deswegen kam ja dann schon der Zeitgenosse von Platon, Demokritos oder Demokrit, auf die Atomtheorie. Und er sagte, alles hat irgendwo gleichsam ein letztes beständiges Teilchen oder alles beruht auf einem winzig kleinen Teilchen und nur in der Kombination der Teilchen ist gleichsam die Welt aufgebaut. Also das war damals schon bei den Griechen die frühe Atomtheorie. Und die hatte ihre Gültigkeit bis ins 19. Jahrhundert. Und das Interessante ist jetzt, die Inder hatten genau das gleiche Konzept, exakt das gleiche. In Indien gab es nach dem Buddha verschiedene philosophische Schulen, hinduistische, also buddhistische sowieso, aber auch hinduistische philosophische Schulen. Und eine davon war die sogenannte Vaisheshika-Schule. Und das war eine naturphilosophische Schule und die hat genau das gleiche Konzept auch entwickelt, nämlich dass die Welt aus kleinen, beständigen, substanziellen, unveränderlichen, mit sich identischen Teilchen aufgebaut ist. Und das Wort dafür heißt in Indien, im Sanskrit, Paramanu. Das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, also Manu heißt etwas ganz, das Kleine oder das Kleinste und Para verschieden, also man könnte sagen verschiedene Kleinste, so ungefähr. Dieses Konzept jetzt, das in der indischen Philosophie da war, das wurde von den Buddhisten von Anfang an ganz scharf kritisiert und sie haben von Anfang an gesagt, und dieses unteilbare, beständige, mit sich identische Teilchen kann gar nicht existieren. Und da gibt es dann verschiedene Begründungen oder Nachweise, warum es nicht existieren kann. Und eine ganz wichtige Aussage war dann, dass auch das, was wir als Kleinstes fassen oder zu glauben, fassen zu können, ist immer etwas, was zusammengesetzt ist, also wiederum aus noch kleinerem besteht und was veränderlich ist, also was nicht gleich bleibt, sondern im nächsten Moment schon wieder was anderes ist. Und im Grunde ist damit diese jetzt, also das, was dann im 20. Jahrhundert die Kernspaltung nachgewiesen hat und Niels Bohr und so weiter, also das, oder auch schon vorher, dass es eben nicht nur Atome gibt, sondern Elektronen, Neutronen, Protonen und Kerne und Schalen und was weiß ich, alles Mögliche, ist in Indien damals rein gedanklich, das ist jetzt das Faszinierende, vorweggenommen worden.
Also eine buddhistische, philosophische Kernspaltung.
Genau, genau.
Und tatsächlich, das Argument lautet, ein allerkleinstes Teilchen muss, um mit anderen Teilchen interagieren zu können, aus mehreren Dimensionen bestehen. Also ist es zusammengesetzt. Etwas, das nur eine Dimension hat, kann mit nichts anderem interagieren. Und da wäre jetzt die Frage an den Physiker, kann man das so machen? Ist das aus physikalischer Sicht ein logisches Argument? Weil ja zum Beispiel die Wirkungsquanten, da könnte man jetzt fragen, ist es eindimensional und ist es nicht mehr teilbar? Widerspricht es dieser Idee der Leerheit des Wirkungsquanten? Das hat ja eine gewisse Größe.
Das Wirkungsquantum ist in dem Sinne kein Teilchen.
Nee, aber,
also das,
aber etwas
oder zum Beispiel Elektronen oder sowas, das würde ich auch.
Ja. Naja, also Elektronen sind jetzt, glaube ich, physikalisch eher ein bisschen schwieriges Objekt, weil Also da tut man sich sehr schwer, denen überhaupt eine Ausdehnung zuzuordnen. Mhm. Ja? Also wenn, dann muss sie relativ klein sein. Ich kann mich jetzt nicht an irgendwie eine Arbeit erinnern, die dafür irgendwie eine Grenze angegeben hat, wie groß ein Elektron sein muss. Ja? Aber tatsächlich für Protonen zum Beispiel, also da hat man relativ gute Vorstellungen davon, wie groß die auch sein müssten. Ja? Und die haben auch sowas wie eine Grenze.
Mhm. Aber, ja? die sind wieder zusammengesetzt, die Protonen.
Die sind zusammengesetzt, weil man, ja, das liegt vielleicht daran, dass man bestimmte Reaktionen oder Interaktionen mit anderen Teilchen und Materie beschreiben musste und die allein aus den sozusagen von außen betrachteten Eigenschaften des Protons nicht erklärbar waren. Ja? Mhm. Deswegen war es notwendig, da quasi noch Zusatzfunktionen einzubauen.
Aber es ist ja genau das Argument, es muss mehrere Dimensionen haben, um zu interagieren.
Du meinst, das wäre jetzt ein philosophisches Argument. Also in der Physik kenne ich das so nicht. Ja. Mhm. Die Physik geht eigentlich mit den Konzepten immer so weit, wie es funktioniert. Und wenn es dann irgendwie neue Fragen aufwirft und Widersprüche gibt, dann muss man Zusatzannahmen treffen. Ja. Mhm. Und diese Zusatzannahmen lassen sich aber auch immer finden in weiteren Aufspaltungen oder Zusammensetzungen. Insofern würde ich dir recht geben, dass man hier immer von einem Zusammengesetzten sprechen muss. Ja.
Und von einem etwas Bedingtes, was abhängig ist von anderem. Oder? Nichts existiert für sich.
Also es lässt sich aus dieser buddhistischen Kernspaltung tatsächlich eine wissenschaftliche Hypothese ableiten, nämlich dass aus buddhistischer Sicht es nicht möglich sein wird, ein letztendliches, kleinstes, nicht zusammengesetztes, aus sich selbst heraus dauerhaft existierendes Teilchen zu finden.
Das nennt sich Existenz.
Ja, ja, genau. Das ist, also aus buddhistischer Sicht würde man sowas niemals finden können.
Also ich glaube, in der Physik tut man sich schwer mit Existenz in letztendlicher Hinsicht, weil man eher, also man stellt sich eher die Frage dessen, was kann man wissen. Ja? Mhm. Und dem sind grundsätzlich vielleicht keine Grenzen gesetzt, aber man muss gewisse Einschränkungen machen, was man wissen kann. Und diese Einschränkungen sind dann später eigentlich durch die Quantentheorie gegeben worden. Also man macht keine Aussagen über das Absolute Letztendliche, sondern eher über das, was man wissen kann oder machen kann, was dann so ziemlich auf selbe hinauskommt.
Ja, ja, ja. Aber das entspricht ja der Idee, dass es was Absolutes nicht zu finden ist. Man kann nur was Relatives finden, man sieht Dinge nur in Beziehungen, man sieht sie in Interaktion, man sieht sie als sich Veränderndes, als Zusammengesetztes, das ist ja genau die buddhistische These.
Ja, also die Physik macht Aussagen über sogenannte epistemische Realitäten, ne? Und nicht über das Ontische. Mhm. Ja, also nicht über das So-Sein. Nicht
über erklären, das So-Sein. Was die Begriffe heißen, also ontisch oder ontologisch. Das ist genau das, was ich sagte, das Sein. Also das, was wirklich ist, was existiert. To on heißt griechisch das Sein. Ja? Und ontische Fragen sind Fragen über das, was existiert oder was ist. Und epistemologisch, erkenntnistheoretisch heißt das, sind Fragen eben, was unsere Wahrnehmungs- oder Erkenntnisfähigkeit betrifft.
Und vielleicht wichtig da zu erwähnen ist, die Physik bildet die Erfahrung ab. Mhm. Ja? Also ich denke, auch in der Physik würde man nicht glauben, dass das, von dem man gewisse Vorstellungen hat, so ist.
Es sind Modelle.
Letztendlich so ist, sondern man ist sich schon darüber bewusst, dass das eine Abbildung vom Wirklichen ist. Ein Konzept ist, aber ein gutes, weil es, es in der Erfahrung funktioniert.
Ja.
Ja. Mhm. Ja? Und das Ziel ist ja immer irgendwie eine Verbindung herzustellen von dem, was man schon kennt, zu dem, was man erwarten kann.
Mhm. Ja? Mhm. Aber deine Interpretation von Physik, würde ich sagen, ist auch die moderne, also die des 20. Ja. Jahrhunderts. Ja. Vor 100 Jahren oder 200 Jahren hätte ein Physiker gesagt, nein, das gibt's alles wirklich. Die Atome existieren tatsächlich und unabhängig vom Menschen und unabhängig davon, dass sie jemand denkt oder wahrnimmt oder sowas.
Also man hat bereits eine Vorstellung vom Atom gehabt, lange bevor man sowas wie ein Atom irgendwie isolieren konnte oder ja, allein dadurch, dass man sich die Lichtspektren angeguckt hat. Ja? Also man hat wie in einer Leuchtstoffröhre Wasserstoff zum Leuchten gebracht, ja, und hat dann das Licht, was da rauskommt, in einem Prisma angeguckt und die Linien da drin gesehen und hat gesagt, ja, wie kommen diese Linien jetzt zustande? Ja? Und dann hat man mit Hilfe von Kombinationsregeln sich überlegt, ja, wie ist das mit dem Konzept eines Atoms vereinbar und wie muss das aufgebaut sein, bis man zu einem Art Schalenmodell und dann letztendlich mit Quantenzuständen eines Dinges, was man dann Atom genannt hat, vereinbar war. Ja? Und also eigentlich diese kleinen Dinge kann man eigentlich gar nicht getrennt von ihrer Beziehung zu anderem denken. Mhm. Ja? Mhm. Also es gibt zwar mittlerweile Atomfallen, so nennt man die tatsächlich, in die man ein verdünntes Gas hineinlässt und dann mit Magnetfeldern und Laserstrahlen, die man von allen Richtungen da drauf richtet, sowas wie ein kleines Häuflein von Atomen stabilisiert, sodass die sich räumlich mal still verhalten und relativ in einer Raumgegend aufhalten. Aber letztendlich ein Ding wie ein Atom hat man eigentlich nie gesehen. Ja? Das Atom existiert in unserer Vorstellung. Mhm. Ja? Und die ganze Logik dieser Welt, die man da betrachtet, ist rein die Logik der Beschreibungen dieser Welt. Mhm. Ja? Also man bildet Erfahrung ab in ein Modell oder in ein Konzept, kann mit diesen Konzepten arbeiten und die Logik, die sich daraus ergibt, ist aber die Logik dieser Beschreibung. Ja? Und die gleicht man immer wieder mal ab mit Experimenten.
Und diese Logik hängt eben auch von der Pfiffigkeit der beteiligten Wissenschaftler ab. Ja, war das Niels Bohr oder war das Heisenberg? Die Natur antwortet so, wie man sie fragt. Es ist je nach Konzepten baue ich ja Experimente anders auf und es kommt was anderes bei raus und entsprechend entwickeln sich die Modelle weiter. Mhm. Aber das entspricht ja bisher alles dem, wie Buddha es beschrieben hat, wie Nagarjuna es beschrieben hat, die Phänomene bestehen in gegenseitiger Abhängigkeit. Und etwas außerhalb dieser gegenseitigen Abhängigkeit, etwas, das für sich und aus sich selbst heraus existiert, lässt sich nicht auffinden. Also dafür höre ich jetzt noch keinen Widerspruch, dass man so aus der Physik her irgendwie eine Idee hätte, dass da...
Also ich sitze ja jetzt hier als Physiker und dann muss ich, glaube ich, schon widersprechen. Also man hat schon die Vorstellung, dass man es mit Objekten zu tun hat. Ja? Mhm. Und diese Objekte existieren, wie gesagt, aus dem Konzept, in dem Konzept, in dem man sie fasst, was man dann aber zurückprojiziert auf das, was man in einem Experiment gestalten kann. Mhm. Ja, und dann würde man sagen, das existiert so, wie die Vorstellung, die ich mir davon gemacht habe.
Ja, ja, da existiert irgendwas, aber eben nicht unabhängig im Sinne von, dass da etwas für sich und aus sich heraus allein existiert, sondern das bringt sich ja gegenseitig zur Existenz. Oder?
Naja, also so ganz klar jetzt wie bei Nagarjuna oder bei Chandrakirti oder so kommt es nicht raus. Ja? Mhm. Also das würde ich in der Physik so nicht sehen.
Es gab jetzt schon drei Meldungen zwischendurch und ich würde sagen, früher als sonst öffnen wir das für die große Runde, weil da kommen bestimmt noch spannende. Ich habe noch ein paar Dinge im Petto, aber ich würde sagen, du hattest dich ganz vorher schon mal gemeldet und dann hatte ich da gesehen und dann da.
Ich habe ihn erst dann der Wissenschaft betrachtet man ja auch Ursache und Wirkung. Das ist ja sicher eine Betrachtung, wie man zu Erkenntnissen kommt über die Welt, die materielle Welt sozusagen. Und ich habe den Eindruck, je tiefer man geht, also in die subatomaren Teilchen, umso verwirrender wird ja das Ganze. Mhm. Also das, was grobstofflich uns als Phänomen sich darstellt, sage ich mal, Wärme, Wasserdampf, also Wasser wird erhitzt, wird dann Dampf, das ist ja alles noch irgendwie nachvollziehbar, oder Licht wird gebrochen durch ein Prisma und hat dann bestimmte Eigenschaften, das kann man noch nachvollziehen, aber was mich eben da umtreibt, das ist diese Diffusität dann in den subatomaren Bereichen. Erstmal Atom. Das Atom, also wenn ich den Atomkern und wenn dann Elektronen drumherum kreisen, wenn ich das als Plus und Minus sehe, müssten die ja eigentlich zusammenbatschen. Ja? Und das machen sie ja aber nicht. Das ist ja schon mal eine ganz komische Sache, dass das überhaupt als Konstante aufrechterhalten wird.
Richtig.
Nach naturwissenschaftlichen Gesetzen ist es eigentlich ein Widerspruch. Mhm. Ja? Und auch das, was mir komisch aufgefallen ist, wir sprechen im Buddhismus über die bedingte Entstehung der Phänomene. Und es gibt aber Experimente in der Physik, dieses Doppelspaltexperiment, wo man das nicht mehr so sagen kann, dass eine Bedingung etwas resultiert. In dem Moment, wo dieser Beobachter dazukommt, kann sich das einmal als Welle darstellen oder als Teilchen. Es ist völlig rätselhaft, warum eigentlich. Ja, in dem Moment, wo der Beobachter nämlich dazukommt, wäre das wohl so. So dass also sowas wie Ursache-Wirkung oder aber auch dieser Materiebegriff hier völlig in Frage gestellt.
Mhm. Also ich würde dir nicht zustimmen, dass es diffus wird. Es wird anders. Ja? Mhm. Und diesen gedanklichen oder diese konzeptuelle Änderung im Denken des Gegenstandes oder der Gegenstände der Physik, den mussten die Physiker und die Physik vollziehen im beginnenden 19. Jahrhundert. Ja. Im Grunde ist man von der Anschaulichkeit des Gegenstandes immer mehr abgekommen. Man musste die Physik immer hin zum Unanschaulichen abändern. Das heißt aber nicht, dass sie diffus wird oder unklar oder dass man es nicht mehr verstehen kann. Nur die Art und Weise, wie darüber zu denken ist nicht mehr an unserer Alltagserfahrung orientiert. Ja? Also klar, das Elektron würde in den Kern hineinfallen, weil es abgebremst würde durch Strahlungsverlust und so weiter und dann wie ein gebremster Asteroid dann in die Sonne fallen, ja. Aber man musste eben diese Vorstellung davon, wie jetzt ein Atom aufgebaut ist, ja, aus Bestandteilen, Protonen und Elektronen, das konnte man nicht mehr als klassische Kügelchen denken, ja. Das geht nicht, ja. Das heißt, man musste die Bewegungsgesetze anders fassen. Man musste sie unanschaulich abändern. Und dann ist das aber ganz klar. Und erstaunlich klar, wie die Beschreibungen dann richtig werden. Ja? Das heißt, wir mussten unser Denken und die Logik der Beschreibungen mussten wir den Erfahrungen anpassen. Ja? Aber nicht in dem Sinne, dass es dass da irgendwas diffus wird. Da würde ich sagen, also das erlebe ich auch nicht so.
Ein Doppelspaltexperiment, dass das dann die Photonen einmal als Welle und dann als Teilchen aufschlagen, das ist ja schon irgendwie doch fremd, ja?
Ja, naja, gut. Also
wenn der Beobachter dazu kommt,
also unser Intellekt, kann
das nicht voraussagen.
Unser Intellekt sagt, dass das komplementäre Beschreibungsweisen sind, aber die Natur verhält sich nun mal so, ja? Und diesen, also Natur, das, was Physik unter Natur versteht, ja? Und der Welle-Teilchen-Dualismus, wie man es dann auch später genannt hat, ist direkt ein Resultat der unanschaulichen Abänderung der vormaligen klassischen Physik. Ja? Und ist ein Resultat. Ja, ist nicht etwas, also was man zur Kenntnis nimmt und was man auch so hinnimmt. Aber es ist eher ein Problem in unserem Denken, weil wir halt so anschaulich denken wollen. Ja? Nicht in den Beschreibungen dieser physikalischen Objekte, die da eine völlig klare Sprache sprechen. Ja? Aber wir können eben nicht in diesen komplementären Kategorien bleiben. Ja? Dann bleiben wir eben in diesem Dualismus. Und was diesen Dualismus kennzeichnet, ist gerade das Plancksche Wirkungsquantum.
Ich wollte noch darauf eingehen. Also, was du nicht machen darfst, ist Ursache und Wirkung mit wechselseitig bedingtem Entstehen gleichsetzen. Das sind völlig zwei verschiedene Dinge. Was der Buddha gelehrt hat, ist wechselseitig bedingtes Entstehen. Und das ist nicht Ursache und Wirkung. Denn Ursache und Wirkung ist linear. Da ist die Ursache, da ist die Wirkung. Wechselseitig bedingtes Entstehen heißt, dass aus einem zwei hervorgehen und dass es sich gegenseitig bedingt. Ja? Also das Beispiel, was ich immer wieder bringe, ohne dass die Vorstellung von rechts nicht gibt, gibt es auch die Vorstellung von links nicht. Ohne dass die Vorstellung von gut nicht gibt, gibt es auch nicht die Vorstellung von böse und so weiter, von hell und dunkel und alles. Und diese Komplementarität, also das ist Komplementarität auch, das ergänzt sich gegenseitig. Das ist gar nicht so fremdartig, zum Beispiel die Komplementarität eben von hell und dunkel oder die Komplementarität von Körper und Seele. Das ist in der abendländischen Philosophie und Psychologie immer ein jahrhundertelang diskutiertes Thema gewesen. Da gibt es eindeutig, es gibt Körper oder Leib, Leibseele wird es auch oft genannt, also es gibt das Körperliche oder Leibliche und es gibt das Seelische. Und lange, lange hat man dann das völlig auseinandergerissen, also vor allem der berühmte Philosoph Descartes hat gesagt, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, zwei Substanzen, die für sich existieren, also Seele kann für sich existieren, Körper kann für sich existieren. Und dann war die große Frage, ja, aber irgendwie hängt die ja zusammen. Ja? Wir wissen alle, dass wenn wir krank werden, geht es uns schlecht. Ja? Und psychosomatische Probleme ist heute etwas, was in jedem Krankenhaus ein großes Thema ist. Ja? Und von daher, und das hat der Buddhismus immer schon so gesehen, dass letztendlich Körperliches und Seelisches sich nicht trennen lässt, sondern dass es sich wechselseitig bedingt. Also dass man zwar unterscheiden kann, aber es lässt sich nicht trennen, sondern es bedingt sich eines das andere.
Und so eben auch Teilchen genau. Und Welle. Da war noch eine Frage, dann habe ich da noch einen Arm gesehen. Ja, genau.
Es hat eine Parallelität doch sehr, sehr stark aufgefallen. Und zwar, Sie sagten gerade, dass man nicht wirklich sagen kann, dass es so ein Atom oder einen Atomkern oder sowas oder ein Proton gibt, wenn man es nicht sehen kann. Aber was man eben beschreibt damit, ist eigentlich nicht Proton-Elemente, die man damit die man anschaut. Also der Michael sagt immer gern, das Ich ist kein Ich, sondern es wird von Nicht-Ich-Elementen beschrieben. Genauso sehe ich es jetzt eben auch mit den Kernen oder mit den Quanten, die Sie jetzt gesagt haben. Diese werden auch mit Nicht-Quanten-Elementen beschrieben. Das sind die Wirkungsweisen auf ihre Umwelt und die Umwelt eine Wirkung darauf. Und das, was man messen kann, kann man nur messen durch die Anwirkung, durch die Zwischen, Wechselseitigkeit.
Durch Wechselwirkung,
ja. Genau.
Ja. Also die Physik versucht trotzdem immer, diese Wechselwirkung dann auf Eigenschaften des Objekts zurückzuführen. Ja. Also beispielsweise die elektromagnetische Wechselwirkung eines Atoms oder Atomkerns oder Bestandteils ist aufgrund der Ladung dann zum Beispiel des entsprechenden Teilchens zu verstehen. Ja? Oder aufgrund des Spins oder so etwas, ja? Aufgrund des Drehmoments. Ja? Das heißt, man sieht diese Wechselwirkung, muss man ja auch haben, weil man geht ja mit einem Messinstrument ran, das muss ja irgendwie wechselwirken mit dem Objekt. Aber dann stellt man halt eine Interaktion fest mit dem Objekt und schreibt dann aber diese Eigenschaften dem Objekt zu. Ja? Bis das irgendwie nicht mehr ausreicht oder zu Widersprüchen führt. Und dann muss man weiter gucken. Ja? Aber letztendlich ist die Entwicklung der Theorie oder der Vorstellung eine Verfeinerung des Denkens darüber, wie Objekte existieren. Und ich kann in der Physik nicht erkennen, dass man zu einem abhängigen Entstehen neigen würde in der Theorie, sondern eher dazu, immer wieder neuen Objekten Eigenschaften zuzuschreiben.
Also Abhängigkeit, das schon. Also es gibt, ich habe von Photonen, was konvertiert wird in zwei unterschiedliche Photonen, die an unterschiedlichen Orten sich gleichzeitig gegenseitig beeinflussen. Das heißt, eine Polarisationsrichtung und der andere hat einfach 90 Grad gedrehte Polarisation. Und egal, wo man sie misst, sie ist immer 90 Grad gedreht. Mhm. Gleichzeitig. Mhm.
Aber ich glaube, erst und dann so eins, zwei.
Ja. Ja, ist diese Verwendung von Objekt noch so schwammig. Das ist, glaube ich, unterschiedlich im buddhistischen Sprachgebrauch und in der Physik. Oder zumindest kam mir das so vor, weil vorher, du oder Sie haben ja gesagt, man kann eigentlich nicht mehr genau wirklich so diese begriffliche Vorstellungswelt da übertragen. Und jetzt gibt es eben verschiedene Erscheinungen. Man kann sagen, okay, es ist was Stabiles. Also ein Objekt wird jetzt eher so als gegenständlich stabil auffassen, wenn man das so sagt. Oder es ist ein Prozess oder es ist ein Potenzial. Und das sind ganz verschiedene, die haben ganz verschiedene Möglichkeiten. Und das würde mich jetzt ein bisschen interessieren, was eigentlich die Physik jetzt zum Beispiel unter so einem X-Teilchen verstehen würde, ist das tatsächlich ein Potenzial, was irgendwo eben besteht. Und wenn man es misst oder mit anderen Potenzialen zusammenbringt, gibt es dann ein statistisch oder genau vorhersehbares Ergebnis. Oder geht man davon aus, dass da wirklich was Fixes, was Dingliches da ist? Das kann ich mir eigentlich fast nicht mehr vorstellen, bei der
Subtilität.
Ja, bei der Auflösung, die die Teilchenphysik inzwischen hat.
Das habe ich ja vorhin im Prinzip gesagt, also dass sozusagen im Mikroskopischen das Dingliche etwas verflüchtigt. Ja? Genau. Also wenn wir jetzt Elementarteilchen-Experimente machen, dann haben wir diese sogenannten Wirkungsquerschnitte oder Resonanzen, sage ich mal, die man in Spektren sieht, die dann als Teilchen gelten. Ja? Und die Breite einer solchen Resonanz ist dann in etwa die Größe des Objekts.
Mhm. Ja? Aber es ist dann eher Prozess, kann man sich das eher prozesshaft vorstellen? Oder sind es Potenziale, statistische, die eben nicht mehr als eben Ort und Geschwindigkeit gleichzeitig bestimmbares Ding darum.
Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du mit Potenzialen meinst. Also ich selber würde zu der Anschauung neigen, dass man tatsächlich versucht, ein Objekt dadurch zu stabilisieren, ja, und also dadurch auch sozusagen herauszubringen, dass man eine Art der Interaktion findet mit dem Messapparat, die das Objekt reproduzieren. Mhm. Ja? Das heißt, wir experimentieren eine Weile herum, ja, bis wir einen Zugang gefunden haben, auf der wir dieses dann Objekt genannte Teilchen oder was auch immer mit seinen Eigenschaften reproduzieren können. Ja, wir müssen es reproduzieren, es muss eine gewisse Stabilität haben.
Man reproduziert aber eigentlich eine Erscheinung. Also eine
eine Erscheinung. Ja.
Genau, Erscheinung war der Begriff, den ich vorhin vergessen habe. Potenzial, Erscheinung,
Ding. Eigentlich ist es eine Blackbox. Und man versucht irgendwie mit der Blackbox zu interagieren und stellt irgendwelche Interaktionen fest. Und aus den Interaktionen macht man dann ein Interpretationsmodell oder so. Also man interpretiert die Interaktion und bastelt sich daraus ein Modell. Aber die Blackbox bleibt am Ende eine Blackbox.
Die Frage ist, ob das jetzt nur für das Mikroskopische gilt oder ob das nicht eigentlich für alles gilt, was wir als Gegenstand erleben. Mhm. Ja. Denn also wir haben diese Objektkonstanz, die wir erleben, also mit dem, was wir hier um uns herum haben oder mit Personen und so weiter, ganz stabil sind sie ja nicht. Ja? Also erstens bewegt es sich, ja? Also wir zum Beispiel, oder wir bewegen uns selber und dann verändert sich dieser Raum auch, sowohl in seiner Anordnung, Form, von welchem Winkel aus ich es sehe und so weiter. Das heißt, um jetzt so etwas wie diesen Kronleuchter da zu stabilisieren, muss ich damit umgehen können. Ich muss eine Art Verhaltenskompetenz dafür haben. Ja? Also das kennt man beispielsweise von Piaget, ja? In dem, also der sich mit dem Entstehen der Objekte bei Kindern beschäftigt hat. Zum Beispiel, was macht den Ball zum Ball? Ja? Na, das Verhalten, was ein Kind entwickelt, wenn man ihm dieses Ding gibt und es damit anfängt zu spielen und am Anfang daneben tritt oder nicht fangen kann und so weiter. Allmählich entwickelt es eine Verhaltenskompetenz, bis sich das Konzept Ball in dem Kind stabilisiert. Das heißt, es begreift im wahrsten Sinne des Wortes, was den Ball zum Ball macht. Ja? Und das ist natürlich jetzt sehr grobstofflich gesprochen, aber dadurch bekommt der Gegenstand erst die konkrete Form und auch Funktion, indem wir gelernt haben, eine Kompetenz, eine Verhaltenskompetenz entwickelt haben.
Eine wirksame Interaktion.
Eine wirksame Interaktion entwickelt haben. Und das müssen wir im sehr viel feineren und sehr viel abstrakteren Sinne auch in der Physik tun.
Ja? Und da kommt jetzt aber ein wichtiger Aspekt. Je komplexer die Objekte, mit denen ich zu tun habe, umso komplexer muss auch das Denken werden, dass diese Objekte sozusagen irgendwie verarbeitet. Und da, glaube ich, gibt es jetzt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen einer Welt mit eindimensionalen Wahrheiten über die Objekte und einer Welt mit komplementären Eigenschaften der Objekte, wo es eben nicht mehr so ist, dass man eindeutige Aussagen machen kann, sondern wo es komplex und schillernd und du hast vorhin gesagt, diffus, wo es mal so oder so sein kann und wo man nicht sagen kann, es ist immer nur so und es gibt nur die eine richtige Aussage und die eine richtige Wahrheit, sondern es gibt sozusagen Wahrheit nur im Netzwerk. Ja, also
gut, jetzt brauchen wir mal ein Beispiel, glaube ich.
Nehmen wir die Eigenschaften von Elektronen. Ja? Also ich kann nicht ein Elektron hernehmen und zeigen und sagen, so, es ist grün und hat das und das Gewicht, sondern ich brauche ein sehr offenes, eine sehr offene Beschreibung dessen, was Elektronen tun, um davon wegzukommen, dass es ein Kügelchen ist, das um ein größeres Kügelchen rumkreist, wie der Mond um die Erde. Und das, was ich von Kugeln kenne, muss ich erweitern auf etwas, das Kugeln nicht können, aber Elektronen können. Also die Komplexität meiner Vorstellung über die Fähigkeiten von Welt, die nimmt zu. Also dann nimmt meine Technologie an Komplexität zu, meine Fähigkeiten, aber es nimmt eben auch die Fähigkeit zu, mit Komplexität insgesamt umzugehen. Ja, wenn die Wahrheit ganz einfach ist, da kreist eine Kugel um eine große Kugel, dann glaube ich auch an einfache Sätze. Ja? Gott ist groß und da gibt es ein Paradies und da gibt es eine Hölle und es gibt richtiges und falsches Verhalten. Und wenn ich dann aber feststelle, die Wirklichkeit, je genauer ich hingucke, umso komplexer, umso diffuser wird sie, da kann ich eben, diffuser in Anführungsstrichen, dann ist eben nicht mehr so eindeutig zu sagen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist böse, was ist gut.
Aber genau das versuchen wir in der Physik, ne? Um auf seine Frage nochmal zurückzukommen, also deine Frage, das Objekt versuchen wir gerade dadurch zu definieren, dass wir es stabilisieren können, dadurch, dass wir es auf eine bestimmte Weise reproduzieren können. Das Phänomen lässt sich reproduzieren und das Phänomen nennen wir dann so, wie das Objekt eben heißen soll. Mhm. Ja? Mhm.
Einverstanden.
Ja.
Und da laufen wir dann nicht selber in eine Falle?
Ich glaube nicht, dass wir damit in eine Falle laufen. Die Frage ist nur, was bezwecken wir damit? Ja,
ja,
ja. Ja, also, und wie lange wollen wir das Spiel noch treiben? Ja? Mhm. Also deswegen ist, glaube ich, auch die Physik nicht ganz wertfrei zu sehen,
ja,
sondern ist immer mit einem Zweck verbunden, weswegen wir eine bestimmte Entwicklung und eine bestimmte Beschreibung vorantreiben.
Mhm.
Ja? Beispielsweise um unsere Vorstellung von Elektronik weiter zu verbessern und bessere oder kompliziertere elektronische Geräte bauen zu können. Ja?
Mhm.
Und die wiederum ist getrieben durch die Notwendigkeit im industriellen Prozess irgendwie eine neue Maschine oder Waffen oder sonst irgendwas zu entwickeln. Und deswegen der Prozess, glaube ich, des Wissenschaffens, des Unterscheidens und Beobachtens und ein Objekt herauszuschälen, was wir dann stabilisieren, den Prozess kann man beliebig weit treiben, glaube ich.
Mhm.
Ja? Und der ist getrieben von gesellschaftlichen Notwendigkeiten, von Notwendigkeiten unserer technologischen,
kapitalistischen
Logik und
Bedingungen oder Zwänge, nicht unbedingt Notwendigkeiten.
Ja.
Es wird, die Physik hat einfach dem Ziel zu dienen.
Ja, die Physik hat dem Ziel zu dienen. Und jetzt kann ich euch auch also eine persönliche Geschichte damit erzählen. Kommt gleich der nächste rein. Also die persönliche Geschichte von mir ist, dass ich gegen Ende meines Studiums wurde mir eigentlich klar, dass etwa die Hälfte aller Physiker mit Studienabschluss Physik in rüstungsrelevanten Bereichen arbeiten, was ich nie tun wollte. Ja.
Da wird es dann interessant. Ja.
Und da musste eine Entscheidung her, und die habe ich auch für mich getroffen, eben in solche Bereiche nicht reingehen zu wollen. Ja. Was unter anderem dazu geführt hat, dass mein Weg mich jetzt da in die Psychosomatik geleitet hat. Ja.
Mhm. Ihr wart als nächstes, dann Sie und dann war hier nochmal.
Ja. Nee, ich habe mir gezeigt, dass
ja, okay.
Aber hier war noch eine
Frage. Ja, ja.
Ich wollte nochmal auf das Prinzipielle das Thema, also Physik und Buddhismus. Also die Physik oder die Wissenschaft geht ja sozusagen von der sogenannten dritten Personperspektive aus. Das heißt, es werden Experimente gemacht und Theorien aufgestellt, die kann jeder im Prinzip, wenn er die nötige Ausbildung hat und wenn er nötige Mittel hat, nachprüfen. Der Buddhismus oder auch andere spirituelle Richtungen, die gehen natürlich von der ersten Personperspektive aus. Das heißt, das ist etwas, was nur in meinem Bewusstsein eigentlich ist und ich kann das auch nicht raustransportieren. Ich kann den anderen nicht überzeugen. Letztlich muss ich das selber irgendwie erfahren. Und da wollte ich auf zwei Dinge aufmerksam machen. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, Physik, was wir hier haben, dass die Physik natürlich in einem Entwicklungsprozess gerade jetzt drin ist. Und wenn wir uns vor 150 Jahren hier getroffen hätten, dann wären wir von einer rein mechanistischen Physik ausgegangen, hätten vieles überhaupt nicht verstanden. In 150 Jahren oder wann, da ganz anders diskutieren. Es sind viele Fragen, zum Beispiel die Nichtlokalität, Verschränkung und all diese Dinge, die sind eigentlich nicht wirklich verstanden, finde ich. Und ich weiß nicht, ob sie in 100 Jahren verstanden sind, aber jedenfalls gibt es so viele offene Fragen zurzeit, dunkle Energie, dunkle Materie, die Nichtvereinbarkeit oder die Versuch, die Quantentheorie mit der Relativitätstheorie, Gravitation zu reduzieren. Alle diese Dinge sind ungelöst. Und das heißt, die Physik ist in einem wahnsinnigen Umbruchprozess noch. Und das ist auch, finde ich, der Buddhismus, wenn man sich da auf Buddha bezieht, 2500 Jahre zurückliegt, da ist für mich die Frage, kann man diese Erfahrung, die durch die Wissenschaft in die Welt kommt, kann man die mit der buddhistischen Einsicht verbinden, die aus dem reinen Bewusstsein kommt? Und ich denke ja, aber das heißt,
ich bin oder mich beeinflusst die Entwicklung der Physik auch, beeinflusst auch meine spirituelle Sicht der Dinge. Und das ist nicht bei allen Menschen so, also bei vielen, die ich kenne, die interessieren sich nicht für die Physik oder für die Wissenschaft, sondern die meinen, dass man alleine aus, ja, aus der spirituellen Erfahrung Wissen erwerben kann. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber für mich ist diese zum Beispiel Nicht-Lokalität oder diese ganzen Probleme, die da existieren, das zeigt mir nur, wie komplex und wie schwierig, was du vorhin auch sagtest, mit dieser, je mehr man da reinschaut und je mehr man das begreift, umso komplizierter wird es.
Ich
würde das wird vielleicht ja, gar nicht so richtig, ja, diese simple Unterscheidung, dass du ja, gerade erwähnt hast. Ja. Die setzen natürlich auch eine simple Weltsicht voraus. Ja. Wenn die Weltsicht sehr komplex ist, dass wir das sozusagen an der Grenze dessen, was wir überhaupt kapieren können, ja, ist, dann sind wir auch bescheidener, finde ich, was unsere spirituelle Weltsicht
betrifft. Ja. Also Ken Wilber hat es sehr schön rausgearbeitet, wie man so über verschiedene tiefgründige Wirklichkeitsverständnisse, verschiedene, ich sag mal, Denkniveaus auch sich erschließt. Aber an einem Punkt würde ich widersprechen, dass der Buddhismus ganz und gar subjektiv wäre. Mhm. Wir haben oben 1000 Bücher stehen, in denen man nachlesen kann, was passiert, wenn man mit dem Geist arbeitet und was passiert, wenn man welche Methode verwendet. Und da sind 2500 Jahre Erfahrung drin, wo man sagt, also mit einer bestimmten Methode kriegt man eine bestimmte Erfahrung. Und das ist auf eine Weise eine Wissenschaft vom Geist, die nicht rein subjektiv ist. Die Erfahrung ist natürlich subjektiv, aber so ist auch eine physikalische Erkenntnis erstmal ein subjektiver Vorgang. Aber sie ist insofern objektivierbar, dass wenn ich eine bestimmte Methode anwende, der Arbeit mit dem Geist, werde ich ein bestimmtes Ergebnis kriegen. Das geht sogar bis rein in Beschreibungen, welche Träume die Leute haben, wenn sie Buddha-Diamantgeist meditieren oder so. Ja, was passiert dann mit dem Geist? Also das ist nicht so ganz subjektiv. Und an einer Stelle bin ich sehr froh, dass wir sozusagen nicht hier sitzen und darüber streiten müssen, wer recht hat, Buddhismus oder Physik. Da hätten wir vor 100 Jahren vielleicht eine andere Situation gehabt. Oder wenn wir nicht Buddhisten wären, sondern Christen, Juden oder Muslime, hätten wir vielleicht auch ein Problem. Aber an der Stelle bin ich schon mal froh, dass wir hier eine sehr niveauvolle Debatte führen, die da noch in ein paar Verästelungen reingeht. Aber grundsätzlich haben wir keinen Dissens. An der einen Frage allerdings wird es spannend, wofür machen wir Buddhismus und buddhistische Praxis und wofür machen wir Physik? Die Ziele gehen da, glaube ich, schon in verschiedene Richtungen. Das sehe ich auch.
Da würde ich gerne mal die Frage, also
es ist ja hoch, da hierbei auch noch eine Frage. Einige also, Fragen.
Hat gesagt, ich kann
du.
Noch mal Fragen.
Ja, lass mich mal. Sibylle, ja, du wolltest sagen. Vergessen.
Also das mit dem bedingten Abhängigen Entstehen, das erscheint mir eigentlich völlig einsichtig. Das ist doch tagtäglich in jedem System ist es so, wenn sich eins ändert, dann ändert sich das Ganze. Also ob das jetzt das Verhalten in der Familie ist oder was weiß ich, Physik, wenn ich da ziehe, dann also zum Beispiel. Aber was jetzt wirklich, ich bin halt aufgewachsen, ich habe in der Schule noch nichts von Einstein und Relativitätstheorie gehört. Also ich habe es schon gehört, aber hat mich nicht interessiert. Inzwischen habe ich das irgendwie verstanden, dass also Masse und Energie ist irgendwie eins oder so.
Äquivalent.
Oder auch nicht. Also insofern, und was bedeutet das jetzt für mich als Mensch? Also das ist jetzt so für mich die Frage oder für Gedanken, für Gefühle, was auch immer. Also das ist das, wo ich jetzt zum Beispiel dann mir Fragen stelle wenn man so im esoterischen Bereich oder mal im Internet recherchiert, da kommen die tollsten Erklärungen. Ich habe dann auch mal so Quantenphysik so mal nachgeschaut, was da so alles kommt, auch mit den Teilchen, Energie und so weiter. Und habe ich gedacht, also was weiß denn jetzt die Physik, was weiß sie nicht? Können Sie da was sagen? Wo ist die Grenze dessen, wo die Physik jetzt arbeitet und wo sie nicht mehr weiterkommt heute.
Also das sind Bereiche, die für uns relativ wenig Relevanz haben für unseren Alltag. Ja? Wenn du jetzt sagst, wo E gleich M mal C Quadrat für jetzt unsere Alltags, unser Leben wichtig sein wird, würde ich sagen, fast gar nicht. Ja? Außer, dass wir uns bemühen sollten, einen Atomkrieg zu verhindern und dass Fessenheim bald abgeschaltet wird. Ja? Aber ansonsten hat es für uns relativ wenig Relevanz. Ja? Ja,
aber ja? Zum Beispiel Gedanken sind auch Energie, oder wie kann ich das
sagen? Nicht physikalisch.
Physikalisch nicht. Ja, ich meine, das habe ich vorhin, glaube ich, gesagt, und da habe ich eine starke Meinung auch aus der Sicht des Buddhismus dazu. Die Physik ist im Grunde ein pragmatischer Umgang mit Unwissenheit. Ja? Also wir bemühen uns gar nicht um Einsicht in die Natur des Geistes, sondern wir sagen, alles, was wir wissen können, wissen wir durch unsere Gedanken, und mit denen konstruieren wir halt so gut wir können. Ja? Ja? Und dieses Programm läuft ja jetzt seit ein paar Jahrhunderten und ist recht erfolgreich. Okay. Ja? Aber es ist eben erfolgreich darin, mit Raketen zum Mond zu fliegen und Schiffe übers Meer zu steuern und Kanonenkugeln fliegen zu lassen und Handys zu bauen. Ja? Also da ist es erfolgreich. Ja? Die Frage ist nur, und da würde ich jetzt dem Herrn da unbedingt zustimmen, die Probleme, mit denen wir heute zu tun haben, werden zunehmend komplexer. Und die Antworten, die uns die Physik dafür liefert, sind unbefriedigend. Mhm. Ja? Und das heißt, wir brauchen Entwicklungen, wo vielleicht Verschränkungskorrelationen eine wesentlich größere Rolle spielen sollten in unserem Denken, als sie das tatsächlich heute tun.
Was verstehen Sie unter Verschränkungskorrelation?
Also die Tatsache, dass unser Erleben tatsächlich holistische, also ganzheitliche Qualitäten hat, die wir in den meisten Fällen, wenn alles glatt läuft um uns herum, nicht wirklich ernst nehmen müssen. Aber wenn wir Probleme haben des Klimawandels und der
atomaren Bedrohung.
Ja, atomare Bedrohung ist vielleicht, das ist vielleicht eher eine Machtfrage, aber ich denke jetzt an ökologische Fragen im Wesentlichen, ja. Dann spielen doch ganzheitliche Ansätze eine sehr große Rolle. Und da sollten wir dann vielleicht auch in der Physik gucken, wo, und das liefert ja die Quantentheorie auch zuhauf, wo ganzheitliche Denkansätze wichtig sind, nur müssen wir sie wegholen von diesem mikroskopischen Bereich und der Elektronik und diesem ganzen Spezialwissen, wo sich nur Physiker und Experten mit beschäftigen können, in einen für uns relevanten Bereich.
Ethik.
Ja, genau. Und vielleicht auch ethische Schlussfolgerungen daraus ziehen, die sich tatsächlich hoch skalieren lassen von den Erfahrungen, die wir in der Physik vielleicht im atomaren Bereich gemacht haben, aber die tatsächlich für unsere Lebenswirklichkeit eine große Rolle spielen. Also ich möchte hier nur erinnern an Hans-Peter Dürr, den ich auch sehr gut kannte, der Heisenberg-Nachfolger war und der immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, die Grundideen der Quantentheorie zu popularisieren und auch zu zeigen, wie das Beziehungsgeflecht, in dem wir uns befinden, geprägt ist von oder aus seiner Sicht jedenfalls geprägt sein kann durch ein Denken, was wir aus der mikroskopischen Welt gelernt haben. Er war sozusagen ein physikalischer Missionar, ja, der uns im Grunde Dinge sagen konnte, die für unser doch recht naives Alltagsverständnis recht wichtig sind. Ja. Um Lernen ganzheitliches Denken auch ganz praktisch anzuwenden in unserem Alltag.
Also ganzheitlich
systemisch, ja.
Ja, oder integral ist das Stichwort, integrales Denken. Die Fähigkeit, die verschiedenen Phänomene zusammenzuschauen, sofort, ja.
Nee, ist schon alles gesagt.
Und
ich bin ganz friedlich und Okay, passt dann auch schon.
Du hast einen schönen Impuls gehabt vorhin. Vielleicht kommt er nochmal.
Ja. Nee, lieber nicht, weil es ist einfach, ich bin da anders gepolt in mancher Hinsicht und das, was Sie gesagt haben, ist einfach wunderbar. Nicht? Und somit will ich da keine Divergier oder wie sagt man so schön?
Kein Widerspruch.
Genau, kein Widerspruch. Ich bin gerne der Menschen der Widersprüche und Kritik und Fragestellung. Ich finde das wunderbar, wie Sie das jetzt alle zusammengeführt haben.
Also ich wollte es auch noch ergänzen, was die Physik macht, ist analytisches Vorgehen. Ja, also immer feiner in die Details und man wird immer mehr Spezialist für was ganz Kleines. Und was in der Wissenschaft fehlt und was in der Politik fehlt und was in der Wirtschaft fehlt, sind die, die integral denken können, die die Zusammenhänge sehen und verstehen. Und was ich glaube, wir müssen sowohl eine integrale Wissenschaft, also das war das Anliegen von Hans-Peter Dürr, wie ich ihn verstanden habe, das integrale Denken in die Wissenschaft einführen. Und da ist jetzt wiederum buddhistisches Denken enorm hilfreich, weil das buddhistische Denken von vornherein ein integrales Denken ist. Und das war, was ich meinte, wenn man da genauer, immer feiner die Details sieht, dann springt eines das Integralsein der Welt geradezu an. Ja, das alles miteinander verbunden ist, das springt einen geradezu an. Und das meinte ich, das, was der Ken Wilber da dann auch beschrieben hat in diesen Stufen der Denkentwicklung, dass wir fähig werden, wenn wir sozusagen an der Physik nicht nur die Details lernen, sondern wie alles zusammenhängt, komplexer zu denken als bisher. Das war es aber dann schon. Und da war noch eine Meldung und dann habe ich tatsächlich noch ein Problempunkt, wo es vielleicht nochmal kritisch wird zwischen Buddhismus und Physik. Eins, zwei, ja.
Wir haben hier jetzt drei Leute sitzen, die so ein bisschen drei Dinge darstellen. Da haben wir den Johannes mit den Griechen und da fange ich auch direkt da mal an. die Vorsokraten haben sich häufig die Frage gestellt, was ist überhaupt etwas?
Genau.
Und sind dann am Ende auf diesen Schluss gekommen, dass es nichts gar nicht geben kann. Alles ist, es gibt nur Sein. Gibt es das auch in der Wissenschaft so? Also im Buddhismus habe ich da mal den Begriff Atman gehört, aber...
Die Leerheit der Leerheit.
Ja, gibt es in der Physik nichts, das absolut rein gar nichts?
Mit anderen Worten, der dem nichts nächstmögliche Zustand. Das Quantenvakuum.
Also das wäre jetzt auch nicht ein leeren Raum mit einem hohen Energiepotenzial, sondern ich meine wirklich nichts.
Nichts ist etwas, was man nicht denken kann. Und das sagt ja auch der Parmenides. Aber man kann auch das Sein nicht denken. Also der Buddha hat ja ausdrücklich gesagt, weder Sein noch Nichtsein ist denkbar. Sondern im Grunde ist alles zwischen Sein und Nichtsein, also werdend, fließend, prozesshaft. Ja. Ja. Das, was kommt, ist noch nicht, aber es ist auch nicht. Ja, und das, was war, ist nicht mehr, aber es ist auch nicht nichts. Insofern, das sind Extreme und mit der hat sich leider die abendländische Philosophie 2000 Jahre lang sinnlos beschäftigt.
Ja, das steht nicht so. Ich schließe da mal mein Problem dran an, weil es gerade gut passt. So wie ich Quantenphysik verstanden habe, gibt es spontane Ereignisse ohne Ursache, sondern sozusagen ohne dass es einen Grund dafür gibt, passiert etwas spontan. Ja, und das wäre jetzt eine spannende Frage, ist es aus buddhistischer Sicht in Ordnung? Ja, und da hätte ich eine interessante Antwort drauf, aber erstmal habe ich da habe ich das richtig verstanden, dass es also spontane Dinge gibt, die einfach so aus dem Nichts heraus, in Anführungsstrichen aus dem Nichts heraus passieren?
Also aus dem Nichts heraus kann man, glaube ich, nicht sagen, sondern sie entstehen aus einem Potenzial heraus. Mhm. Aber dieses Potenzial ist unbestimmt.
Ja.
Ja, das heißt, dahinter steht kein starker Determinismus, der das sozusagen, wenn man es könnte, mit dem Mikroskop oder so verfolgen könnte, wie es jetzt zu einem Zustand führt, sondern es besteht ein grundsätzliches Potenzial, in dem sich ein Phänomen zeigen kann.
Ja.
Ja? Und die Quantentheorie macht Aussagen darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Ereignis eintreten kann.
Ja.
Für ein Einzelereignis.
Ja. Ja?
Für ein Ensemble, also für ein Kollektiv, macht es Aussagen darüber, wie Mittelwerte oder Erwartungswerte oder sowas aussehen. Ja. Also auch das ist wieder eine, was ich vorhin schon gesagt habe, eine unanschauliche Abänderung von klassischen Vorstellungen.
Ja.
Ja? Also sozusagen zu einem statistischen Verständnis. Ja.
Aber das finden wir im Herzsutra, das finden wir bei Nagarjuna und das finden wir dann auch in der Shantung-Philosophie. Das Nichts wäre ja sozusagen Leerheit an sich. Ja? Aber Leerheit ist auch leer. Ja? Wir lernen bei Nagarjuna, wir lernen bei Chandrakirti, wir lernen im Herzsutra, auch die Leerheit existiert nicht als solche. Sondern Leerheit ist leer heißt, die Phänomene sind offen, sie sind frei davon definiert, exakt festgelegt zu sein, sie sind offen. Und auch wenn etwas jetzt nicht ist, heißt es, dass eine Möglichkeit da ist, dass etwas passiert.
Genau.
Und im Zen und im tibetischen Buddhismus haben wir da ein bisschen die verschiedenen Schwerpunkte. Im Zen gucken sie eher darauf, was jetzt nicht ist, da gucken sie auf den Raum im Geist. Und wir als tibetische Buddhisten sagen, dass der Geist offen ist, heißt nicht, dass er nichts ist oder ein schwarzes Loch, sondern dass er fähig ist, also dass du Potenzial nennst, ja, ein unbestimmtes Potenzial, ein schwangeres Nichts. Ja? Und wenn das ein schwangeres Nichts ist, dann ist es zu allem fähig. Ja? Und so kommen wir dann hier zu unseren Buddha-Bildern. Wir sagen, in einem offenen Geist ist Freude, ist Liebe, ist Furchtlosigkeit sozusagen etwas, das aus dieser Offenheit heraus selbst besteht. Ja? Und das ist dann der Shantung-Schwerpunkt, dass wir sagen, Geist ist nicht nichts, sondern die Möglichkeit zu allem. Also diese schwangere Nichts ist fähig zu allem, da ist eine Fülle drin. Und dann kommen so Sprüche wie höchste Freude ist höchste Wahrheit, weil in dieser offenen Weite ist völlig natürlich, dass sie sich freudvoll anfühlt, weil sie zu allem fähig ist. Es ist völlig natürlich, dass es sich liebevoll anfühlt, weil man mit allem verbunden ist. Es ist völlig natürlich, dass es furchtlos erlebt wird, weil da nichts kaputt gehen kann. An einem Schwangeren nichts kaputt gehen. Ja?
Nochmal ganz kurz zur Physik zurückkommen. Und zwar haben wir ja bisher jetzt hauptsächlich die Teilchenphysik, also das Kleinste betrachtet. Sie hatten aber auch vorhin schon darauf hingewiesen, es gibt ja auch die Physik des Größten, also des Universums. Und da haben wir genauso viele völlig offene Fragen. Ja. Und die jetzt gerade, worüber wir gesprochen haben, mit dem Nichts, dass aus Nichts nicht etwas entstehen kann, das ist ja genau das Thema auch mit dem berühmten Urknall. Ja, kann es den Urknall überhaupt gegeben haben in dem Sinne, dass davor nichts war? Dass also da das ganze Universum erst angefangen hat. Und ich glaube, dass da etliche, sage ich mal jetzt mal vorsichtig, in der Physik auch schon so weit sind zu sagen, nee, das kann nicht sein. Es muss vor dem Urknall auch schon was gegeben haben. Oder dass es auch nicht nur ein Universum gibt, sondern viele Universen und dass durch die schwarzen Löcher hindurch, was weiß ich, neue Universen entstehen.
Also ich kenne mich jetzt mit der Urknalltheorie nicht so genau aus, aber meines Wissens ist auch die Vorstellung, dass also das eines davor, die kann es nicht geben, weil es davor, das gibt es keine Zeit.
Ja,
also das Raumzeitkontinuum ist aus dem Urknall heraus entstanden.
Ja.
Und wir können nicht sagen, wir denken die Zeit sozusagen über den Urknall hinaus und irgendwann macht es Pop und eine Welt ist entstanden. Ja? Also das würde die Physik, glaube ich, auch nicht behaupten. Ja? Sondern der Urknall ist ein eine Entfaltung einer Welt aus einem Potenzial heraus, ich glaube, das kann man physikalisch sagen, in dem sich die Welt, wie wir sie heute kennen, durch Ausdehnung und Abkühlung sozusagen erstarrt ist oder kondensiert ist zu dem, was wir heute davon sehen können. Ja? Mhm. Ja? Aber natürlich führen alle physikalischen Dimensionen dieses Urknalls auf eine quasi Singularität zurück. Mhm.
Mhm. Ja. Und nun ist aber doch Zeit vielleicht eine Sache, die unsere Welt hier und das Universum hier, was wir sehen und beschreiben können, inne ist, die Zeit. Aber das ist ja auch nur ein Konzept eigentlich.
Ja, genau.
Es könnte doch durchaus Parallelen geben, Welten, wo diese Dimensionen ganz anders.
Zeit vergeht ja nur, solange wir alter.
Also, um mal noch Hans-Peter Dürr, einen deiner Lehrer, anzusprechen, der hatte einen hochinteressanten Begriff. Alle kennen aus dem Physikunterricht noch dieses nervige Wort Entropie. Ja, also die Unordnung in der Welt, die irgendwie von selbst zunimmt. Und Hans-Peter Dürr hat einen super spannenden Begriff geschaffen. Er hat nämlich gesagt, Syntropie ist das Gegenteil von Entropie. Syntropie ist die Ordnung, die sozusagen der Energie innewohnt, weil wir verbrauchen ja nicht Energie, sondern wir verbrauchen die Ordnung, die in der Energie ist. Syntropie hat er das genannt. Mhm. Ja. Und jetzt ist eine interessante Frage, wo kommt die denn her, die Syntropie? Ja, hier für uns auf der Erde kommt sie aus dem Sonnenlicht. Aber wo kommt die Syntropie des Sonnenlichts her? Ja, die kommt aus der Fusion von Wasserstoffatomen. Und wo kommt die Syntropie in den Wasserstoffatomen her? Und das kann man dann zurückverfolgen. Und die Singularität, von der wir sprechen, muss also einen irrsinnigen Überschuss an Syntropie gehabt haben. Ja? Und unser Universum verbraucht ihn jetzt so langsam. Ne? Also das ist eigentlich der Zeitpfeil, das Verursachen von Zeit angeht, so dieses... Das war ja im Buddhismus sehr genau betrachten, dieses Moment erzeugt Moment erzeugt Moment. Das wurde beim Buddha nicht betrachtet, aber das sehen wir aus der Physik, dass sozusagen in diesem Universum die Ordnung abnimmt. Ja, aber gleichzeitig baut sich auch Ordnung, weil wenn wir das angucken, aus dem Sonnenlicht baut sich eine hochkomplexe Evolution und inzwischen findet die Evolution in Kulturen statt und weniger materiell oder biologisch, sondern inzwischen kulturell. Ja? Und das wird immer komplexer. Und nimmt die Ordnung jetzt wirklich ab oder verlagert sie sich nur? Da guckt der Physiker an. Also kein Wilber würde sagen, sie verlagert sich. Da ist eine Meldung dazu.
Ja, ich wollte vielleicht noch zu einer Sache zurückkommen, die am Anfang gesagt wurde, dass so die Wissenschaft ja auch so eine Geschichte der Irrtümer sei, die man immer wieder selbst korrigieren.
Ja.
Genau dafür bin ich eigentlich sehr dankbar. Und manchmal wünsche ich mir in manchen spirituellen Richtungen diese Offenheit und sozusagen Aussage, dass im Grunde alles, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt weiß, zu einem bestimmten Zeitpunkt eben gültig ist und sich aber auch immer wieder verändern kann, bis jemand ein besseres Modell gefunden hat.
Ja, genau.
Ich glaube, das betrifft nicht nur die Physik, sondern eigentlich so ziemlich alle Spielarten der Wissenschaft, von denen ich
bisher alle Konzepte, habe. Ja.
Und da wäre mal so meine Frage, wie es sozusagen der Buddhismus hält mit sozusagen vielleicht Korrektur auch von Fehlern, die man glaubt, erkannt zu haben. Gibt es sowas? Oder
ist der ganze buddhistische Weg, ist durchschauen, wo uns das Ego verarscht hat, wo wir uns selber verscheißern und da sozusagen durch das Auflösen der groben Selbstverscheißerungen immer feinere Ebenen der Selbstverscheißerung zu finden. Und dazu liefert uns die buddhistische Philosophie Konzepte, die wir dann wieder kaputt machen, weil wir merken, die sind auch begrenzt, die kommen nicht auf die letztendliche Natur des Geistes. Und ganz zum Schluss, so kurz bevor so auch die letzten subtilen Schleier sozusagen, da hört dann die Philosophie auf, weil dann muss man auf den Geist selber gucken. Und das kann man nicht mit Konzepten machen, da muss Geist auf Geist gucken. Aber ist das der Weg.
Ist der Buddhismus eine Wissenschaft des Geistes?
Ja, eindeutig. Okay. Also so versteht er sich. Er versteht sich als
Wissenschaft. Ich will noch eine kurze Bemerkung machen zu der, da war vorhin so eine verdächtige Einvernehmlichkeit. Mhm. So bei der Frage, dass die Physik jetzt für Raketen und Bomben verantwortlich sei, gleichzeitig ist sie natürlich auch verantwortlich für die Heilung von allen möglichen Krankheiten. Ja.
Kernspintomographie. Die
Entsorgung von Werkstoffen und dergleichen. Und ich denke, das muss man immer wieder auch mal so ein bisschen dazu sagen.
Ich glaube, sie hat sich schon lange gemeldet.
Ja, eben, das passt jetzt, glaube ich, auch gerade. Also, weil mich würde interessieren, was man als Physiker in der Psychosomatik macht. Da stößt man da nicht auch auf die Wissenschaft vom Bewusstsein irgendwie, oder Psychologie ist ja eigentlich.
Also wir tun das ganz konkret, weil wir sind eine Forschungsabteilung, die sich sehr stark mit der Frage der Achtsamkeit in der Medizin beschäftigte. Also wir haben, also unsere Psychologen zumindest, nehmen das buddhistische Konzept der Achtsamkeit und schauen, was das für Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin hat.
Und als Physiker?
Also was ich da jetzt in der Abteilung zu tun habe, das hat eher mit den Experimenten zu tun, die wir bei uns ja auch durchführen. Beispielsweise Lama Tillmann war auch eine unserer Versuchsobjekte, den wir auch schon bei uns in den Scanner geschoben haben, der uns sehr begleitet hat bei den Fragen, einem Experiment zum Thema freier Wille, was wir bei uns durchgeführt haben, was Bereitschaftspotenzial im Gehirn untersucht hat. Ich selbst bin in einem Projekt verantwortlich, auch Mitarbeiter, wo es um Gesundheitsprävention für Lehrkräfte geht, hier in Baden-Württemberg, also ein groß angelegtes Projekt, wo ich viel Datenauswertung und Statistik mache. Ja, also insofern, ich fühle mich da nicht fehl am Platz. Ich bin auch an Themen dran und mit Menschen zusammen, mit denen ich an Fragen arbeite, wo ich durchaus sehe, wo ich mit meinem ich nicht unbedingt jetzt physikalischen Repertoire weit komme, aber ich glaube, ich bringe viele Fähigkeiten mit, die dort gut gebraucht werden können.
Nochmal zurück zu der zu den Irrtümern oder der Selbsterkenntnis, dass nicht nur die Physik eben durch Irrtümer sich weiterentwickelt, sondern auch, denke ich, der Buddhismus. Es ist ja immer eine Lehrer-Schüler-Beziehung seit der 500 Jahren. Oder so soll es jedenfalls sein. Und es ist nicht in Stein gemeißelt, dass da irgendwas, die Worte genau so gelten, wie sie irgendwer irgendwann mal aufgeschrieben hat, sondern einmal verändert sich die Sprache. Also jetzt haben wir hier zum Beispiel Deutsch. Buddha selber hat, ich weiß nicht, sein Stück oder sonst was gesprochen. Und das, was da immer als Korrektiv wirkt, ist, glaube ich, eben, dass sich diese Übertragung immer so anpassen muss, dass es funktioniert. Wenn ein Schüler das nicht kapiert, weil der Lehrer irgendwas halt schlecht rüberbringt, dann wird der Schüler selber nicht mehr Lehrer. Das heißt, der Zweig
stirbt ab.
Geht verloren. Und übrig bleiben immer nur die, die es kapiert haben und diese Energie auch aufbringen, um das weiterzugeben. Das ist ja nicht ohne. Und von daher hat man da ein schönes praktisch Korrektiv, was sich selber den Gegebenheiten anpasst, ohne den Kern zu verlieren. Weil die Leute und die Psyche selber ist noch die gleiche wie vor 5000 Jahren. Also wir ticken immer noch genauso schräg wie damals, aber in einem anderen Umfeld. Also wir haben heute Handys, das gab es damals nicht, dafür haben wir keine Jacks mehr. Und so passt sich das quasi an.
Ist eine gute Überleitung, um sozusagen auf die Zielgerade zu kommen. Ich stelle nämlich fest, wir haben halber Für die, die noch Interesse haben, würden wir noch eine Runde anschließen, in kleinerer Runde. Da kann es dann auch mehr so im direkten Austausch gehen. Aber um die Zeiten, die Popos nicht wieder zu überstrapazieren, wie letztes Mal, würde ich jetzt auf die Zielgerade gehen. Danke für den Hinweis auf das Thema Übertragung des Buddhismus in den Westen. Das ist, was wir hier seit 25 Jahren probieren. Das passiert hier in diesem Raum seit 25 Jahren. Am Anfang mit viel Tibetisch, heute kaum noch Tibetisch und viel Deutsch. Und es ist wichtig, dass der Buddhismus auch in den Westen kommt und wirklich verstanden wird. Und nicht nur die Rituale und nicht nur das schöne Gefühl, sondern wirklich die Praxis. Da arbeiten wir dran, und damit es funktioniert, braucht es auch da die Unterstützung. Die sind 80 Leute, die dieses Haus hier gemeinsam am Leben halten und schneller renovieren, als es zerfällt. Und jetzt am ersten Samstag im Mai, für die, die Lust haben, Buddhisten bei der Arbeit zu beobachten, da werden wir hier wieder schaufeln. Die Neuen dürfen zugucken. Das ist ein Privileg. Ne, am Anfang darf man gucken, wie Buddhisten arbeiten. Ne? Aber das Interessante ist ja, man baut am eigenen Geist und nicht am Haus. Natürlich bauen wir am Haus, aber so unser Miteinander, wenn wir hier 30 Leute gemeinsam schaffen, und die meisten sind ja eher Sozialberufe als Handwerksberufe. Zwei kennen sich mit dem Handwerk aus und 28 versuchen dann, die richtige und nicht die falsche Wand einzuschlagen. Und die Diskussionen, die daraus entstehen, sind Übung. Ja? Und da sind wir froh, wenn Hilfe dabei ist, also die im Dharma sind, die sind eingeladen, an dem Bausamstag dabei zu sein. Man kann auch einen ganz kleinen Beitrag leisten. Wenn nachher beim Rausgehen steht, da ist ein Spendenkessel, der Abend ist frei, aber wer sich darüber freut, dass es so einen Ort gibt, an dem das Dharma hier in den Westen kommt, ist herzlich eingeladen, da was dazu zu tun. Und jetzt würde ich den Abend in einer Übung abschließen, so wie wir das immer machen. Und dann machen wir eine kurze Pause für die, die dann schon den Popo rund gesessen haben. Und die, die noch bleiben wollen, können noch bleiben, und jetzt diese abschließende Übung. Wir sitzen mit geradem Rücken. Die rechte Hand ruht in der linken. Und wir üben, so wie der Buddha seine Schüler anleitete. Beim Einatmen weist der Übende, jetzt atmet er ein. Beim Ausatmen weist der Übende, jetzt atmet er aus. Auf die Weise bemerken wir, was das überhaupt ist, der Geist. Das ist das, was jetzt gerade beim Atmen präsent ist. Und alles andere auch noch mitkriegt. Geräusche, Gedanken, Gefühle, Empfindungen vom Körper. Und es ist immer der Geist, wo Glück erlebt wird oder Leid. Es ist nicht das gelehrte Buch, das glücklich ist, oder der Hubraum im Auto, nicht die Ziffern auf dem Kontoauszug, das ist immer der eigene Geist. Das, was jetzt gerade das Atmen wahrnimmt, ist der Schlüssel zu Glück und Leid. Das ist, was der Buddha rät, den eigenen Geist kennenzulernen, um Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Nicht noch bessere Autos und Flugzeuge, nicht noch bessere Medikamente, nicht noch mehr Geld und noch mehr Stunden im Büro. Das Gewahrsein dessen, was gewahr ist. Und wer mag, kann sich vorstellen, dass der Buddha hier im Raum präsent ist. Seit 25 Jahren reden wir hier von nichts anderem. Und er freut sich, dass wir praktizieren, dass wir gerade jetzt auf den Geist gucken. Und wer mag, kann sich vorstellen, wie er zu jedem Einzelnen von uns kommt und Segen dafür gibt, dass uns das gelingt, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Und er gibt den Segen mit einem Mantra, das auf Deutsch übersetzt bedeutet, geh, geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus, bis zum Erwachen. Und beim ersten Mal, wo wir dieses Mantra hören, gibt er einfach Segen, dass uns der Weg gelingt, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen. Theata om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Er gibt den Segen ein zweites Mal und diesmal mit der Versicherung, wenn wir Methoden anwenden, dann wird's gelingen. Das haben schon viele vor uns geschafft. Das funktioniert. Und ich gebe diese Zusicherung. Theater om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Und beim dritten Mal denken wir an all die, denen wir werden helfen können, wenn wir unseren Geist gemeistert haben. Dann werden wir zur Zuflucht für andere. Die sind jetzt heute Abend nicht hier, aber die sind schon irgendwo. Und wer mag, kann sich vorstellen, wie die sich alle hinter uns versammeln und ihre Hände auf unseren Rücken legen und auf uns zählen. Und wir nehmen den Segen vom Buddha und geben den gleich weiter. Theata om gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoha. Wir wünschen, dass all das Gute, das heute Abend entstanden ist, an Einsicht, an Inspiration, nicht nur uns hilft, sondern für alle Wesen nützlich wird, um Leid zu überwinden und Glück zu erlangen, das Erkennen vom Geist. Danke, Matthias, dass du dir Zeit genommen hast und uns da den ein oder anderen Zahn gezogen hast, wo wir dachten, das wäre Physik und dann war es aber doch nur irgendein schlechtes Buch.
Der Zahn des Buddha.
Der ist hier, der linke obere Eckzahn, der ist hier drin. Den lasse ich mir nicht ziehen. Danke fürs geduldige Dabeisein. Und jetzt machen wir, wie versprochen, 3 Minuten Pause und man kann Fenster aufmachen, frische Luft reinlassen und wer dann es für heute gut sein lassen mag. Danke fürs Dasein und nächste Woche haben wir das Thema auch wieder am Dienstagabend dann Buddhismus und westliche Philosophie, Kontakte, Unterschiede, Missverständnisse. Also da gab es tatsächlich mehr als man dachte, dass das miteinander zu tun hat und dann gucken wir mal, wo berührt sich das und wo ist es verschieden? Und das, die Woche drauf ist es Buddhismus und Politik. Was ist eigentlich der Nutzen für alle Wesen? Und dann haben wir schon Mai. Da reden wir dann weiter drüber. Danke und gute Zeit. Und man sieht sich ja wieder in diesem oder in einem anderen Leben. Kommt's gut heim.